Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Empathic Web ist heute unser Thema und auch so die strategische Bedeutung halt vor allem für die Unternehmen und UX-Leader. Was ist das Empathic Web?
Empathic Web, wie der Name schon sagt, ein digitales Erlebnis oder digitale Erlebnisse, die empathisch sind, also die Gefühle von anderen zu verstehen, gehört dazu, aber eben auch darauf zu reagieren. Und dieses darauf reagieren, das ist eben ganz spannend, wenn man über digitale Empathie nachdenkt, weil mittlerweile heute Systeme durch KI in der Lage sind, nicht nur Gefühle auslesen zu können, aber eben auch in der Lage sind, in Echtzeit darauf zu reagieren.
Wir bedanken uns bei unserem Sponsor, CodeWord Customer Consulting GmbH, deinem Coaching-Partner in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des UX-Leadership. Bist du ein UX-Professional und möchtest deine Karriere gerne auf ein nächstes Level heben? Dann melde dich gerne für ein 1:1-Mentoring oder individuelle CV- und Portfolio-Reviews. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und wir freuen uns sehr darauf, noch heute von dir zu hören.
Ja, hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von Lead UX, eurem Podcast für die sich ständig ändernde Welt des UX-Leadership und der UX-Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Löwe. Sebastian ist Director UX-Design bei der Virtual Identity AG und ja, ich freue mich sehr, Sebastian, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ich freue mich auch, Thomas.
Wunderbar, wir haben uns auch nämlich ein sehr spannendes Thema ausgesucht, da bin ich selber auch gespannt, weil ich gar nicht so viel darüber wusste, bevor wir uns unterhalten haben, und zwar das Thema Empathic Web. Und da werden wir nicht jetzt aus technologischer Sicht drauf schauen, vielleicht auch ein bisschen, sondern mehr uns Perspektiven für UX-Führungskräfte anschauen und auch für Unternehmen, wo da Berührungspunkte sind und was das Empathic Web überhaupt ist und wo da gute Anknüpfungspunkte sind, was Unternehmen damit machen können. Und ja, aber zu Beginn, wie üblich, frage ich meine Gäste immer so ein bisschen was über den persönlichen Hintergrund. Und genau, wenn du magst, kannst du auch kurz deine Biografie vorstellen und wie du in den UX-Bereich überhaupt gekommen bist.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich komme sehr gern zu dir und spreche über das Empathic Web. Ich bin zum UX gekommen über ein bisschen Umwege. Ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren jetzt Director bei Virtual Identity im UX-Bereich und habe so ein kleines Team. Und davor war ich in der akademischen Szene unterwegs als Professor für Designmanagement und habe dort 5 Jahre unterrichtet in Berlin an so einer privaten Hochschule und habe dort das Designmanagement geleitet. Aber ich hatte immer auch Anknüpfungspunkte an UX-Design und habe auch im UX-Design unterrichtet, die Bachelor-Studierenden dort damals, und habe auch viel mit KI experimentiert und wir haben sozusagen selber Webseiten gebaut und dann KI da mit rein und so. Das war ganz spannend und witzig. Von daher hatte ich dann schon immer Berührungspunkte mit dem UX-Design und vorher war ich noch Postdoc im Design, ebenfalls an einer Berliner Privathochschule, und habe dort auch so ein bisschen geforscht und komme ursprünglich eigentlich ganz früher mal aus dem Grafikdesign, habe da als Praktikant angefangen und bin dann in so einer Agentur durchgestartet, will ich jetzt nicht sagen, aber habe dort gearbeitet, damals noch so in die 2000er rum. Genau, so alt bin ich schon. und dann habe ich so einen längeren Umweg gemacht und bin quasi jetzt wieder zurück in die Praxis gekommen. Aber ja, so viel zu meiner Karriere.
Ja, sehr spannend. Also so ein bisschen einen akademischen Hintergrund habe ich ja auch, bevor ich dann in die Industrie gegangen bin. Das war auf jeden Fall immer sehr wertvoll. Ja, und über Designmanagement könnten wir sicherlich auch noch ganz separaten Podcast machen. Auch total wichtiges Thema ja heutzutage. Aber gut, genau, unser Thema ist Empathic Web. Und meine Anschlussfrage immer so an die Kurzvorstellung ist, wofür stehst du morgens auf? Also was sind deine Motivationsfaktoren, jetzt auch wieder in der Praxis zu arbeiten vor allem?
Ja, finde ich eine spannende Frage. Das ist so ein bisschen zweigeteilt oder vielleicht dreigeteilt. Das eine ist natürlich, dass mich gerade solche Themen wie Empathic Web ziehen, weil ich einfach das spannend finde, Dinge so ein bisschen vorzudenken oder ja, neudeutsch sagt man immer Thought Leadership, also ein bisschen vor der Welle zu schwimmen. Das sind so vielleicht Persönlichkeitseigenschaften, die ich mitbringe, wo ich einfach daran interessiert bin, Dinge so als erstes aufzuschnappen und so in die Zukunft zu denken. Und das fasziniert mich, das zieht mich an. Und das Zweite, wofür ich aufstehe, ist natürlich auch so ein bisschen Freunde, Familie. Und so ein bisschen neben dem bin ich natürlich auch so etwas angehaucht, dass ich gerne Yoga mache, Meditation, so etwas. Das bereichert mich Privatleben und ich muss sagen, ich stehe nicht nur für den Job auf.
Ja, sehr gut.
Das ist lange schon, genau.
Ja. Ah ja, okay, interessant. Also da kommt es mit der Empathie ja auch schon ein bisschen zum Tragen, oder? Wenn das so, also was man immer so schön bezeichnet mit, keine Ahnung, Selbstführung und ja, ein bisschen auf sich selber und die Bedürfnisse achten, die man sonst nur außerhalb vom Beruf noch hat. Ja, ja.
Sehr, sehr, klar, ja.
Ja, spannend. Genau, wie gesagt, Empathic Web ist heute unser Thema. Wir wollen uns jetzt nicht so stark auf die Technologie konzentrieren, sondern eher mit dem Fokus auf Veränderungsprozesse und das Nutzungserleben mit Empathic Web Anwendungen, sage ich einfach mal, beschäftigen und auch so die strategische Bedeutung halt vor allem für die Unternehmen und UX-Leader herausarbeiten. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, als wir uns darüber unterhalten haben, worüber wir sprechen wollen, hast du das Thema aufgebracht und ich dachte so, okay, interessant, Buzzword-mäßig habe ich schon mal was da gehört. Was versteckt sich eigentlich wirklich dahinter? Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, wenn du jetzt so in einem Satz oder in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was ist das Empathic Web? Und wie unterscheidet es sich auch von dem Internet, wie wir es vielleicht heute kennen?
Mhm. Sehr gerne. Empathic Web, wie der Name schon sagt, ein digitales Erlebnis oder digitale Erlebnisse, die empathisch sind. Und ich hole ein bisschen aus, was ist eigentlich Empathie? Oder man kennt das ja immer so aus dieser Theorie-Ecke, Daniel Goleman zum Beispiel, der das definiert hat als ein Zustand, den man hat, also die Gefühle von anderen zu verstehen, gehört dazu, aber eben auch darauf zu reagieren. Und dieses darauf reagieren, das ist eben ganz spannend, wenn man über digitale Empathie nachdenkt, weil mittlerweile heute Systeme durch KI in der Lage sind, nicht nur Gefühle auslesen zu können, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu, wenn wir ein bisschen in die Technik reingucken. Aber eben auch in der Lage sind, in Echtzeit darauf zu reagieren. Also wir haben mittlerweile ein Grad an Technologisierung erreicht, das eben uns erlaubt, dass wir in Echtzeit mehr oder weniger auf Gefühle reagieren können, beziehungsweise wir glauben daran, dass das in den nächsten 1-2 Jahren so weit ausgebaut wird, dass es eben irgendwie für die meisten Erlebnisse ein relevanter Baustein sein wird, dass man empathisch sozusagen Systeme hat, die empathisch reagieren. Und wie sieht das aus? Wie könnte das aussehen? Einerseits sind wir auch dabei, so Experimente zu machen. Ich kann da auch gerne auch mal nochmal erzählen. Aber so ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man, wenn man in so einem Lernzusammenhang ist, ne, irgendwie eine neue Sprache lernt oder ein bestimmtes Konzept, dass wir wissen, dass das Lernen nicht nur kognitive Fähigkeiten anregt, sondern dass es in der Regel eben auch oft zu Frustrationen führt oder Langeweile oder Überforderung, je nachdem, wie der Stoff eben fließt und wie der Stoff eben auch aufbereitet ist. Und da kann eben so ein empathisches Erlebnis helfen, indem so ein Learning Companion beispielsweise weiß, okay, du bist jetzt überfordert oder du bist gelangweilt und der passt halt sozusagen den Content an, der passt die Sprache an, der passt das Layout an, der passt sogar auch die User Journeys an. Du kannst den Content überspringen oder du hüpfst mal raus und kriegst, wenn du nicht motiviert genug bist, so einen kleinen Motivation-Boost, indem du zum Beispiel gesagt bekommst, hey, du hast schon 85% der Lesson geschafft. Wenn du dich jetzt noch 2 Minuten konzentrierst, sind wir durch. Und das sind alles Sachen, die im Unterschied zu den Erlebnissen, die wir jetzt haben, die ganz klar, die Erlebnisse, die wir heute haben, ganz klar basiert sind auf bestimmten Aktionen, die wir tun, bestimmtes Verhalten, was wir an den Tag legen, sind das in der Zukunft Sachen, die wir ganz gezielt eben auf einen emotionalen Zustand applizieren können und wo wir sagen können, okay, in Echtzeit können wir reagieren auf bestimmte emotionale Zustände.
Dabei ist es ja, denke ich, aber auch wichtig, dass man den Zustand des Nutzers dann auch tatsächlich richtig, Nutzerinnen und Nutzer, richtig detektiert, so, ne? Weil wenn dann irgendwie das Erlebnis ein bisschen nicht zu dem passt, was ich vielleicht selber empfinde, dann bin ich vielleicht verwirrt. Also ich schwenke manchmal einen kleinen Schwenk. Ich habe mich früher so mit dem, ich komme ja aus der Autoindustrie oder bin ja immer auch in der Autoindustrie tätig, mit dem Thema Müdigkeitsdetektion beschäftigt. Und der Punkt ist, wenn jetzt dein Fahrzeug dir irgendwelche Pausenvorschläge macht, du als Fahrer empfindest dich immer als noch wacher und fitter, als du tatsächlich bist. Und wenn dann, ne, also irgendwas kommt vom System, sag ich mal, was irgendwie nicht zu der eigenen Empfindung passt, wie man sich selber gerade wahrnimmt, das ist bestimmt auch so ein spannender Grad. Also, ne, was erkennt das System, was empfindet der Nutzer tatsächlich in dem Moment? Oder wie nimmt er sich selbst wahr?
Ja, es gibt ja diese weitaus, oder das schließt auch an das Empathic Web so ein bisschen an, diese ganze Nudging-Theorie und das, die Praxis des Nudgings. Und ich glaube, in die Richtung zielt so ein bisschen deine Beobachtung, zu sagen, okay, ab wann bevormundet so ein Auto und so ein Erlebnis eigentlich einen Fahrer, weil jetzt wird es zum Beispiel sicherheitskritisch, ne, bei Müdigkeitsthemen so. Und da möchte man eben nicht, oder angeschnallt sein, oder dieser typische seit kurzem Nervenautos, wenn man 1 km/h zu viel fährt mit so einem furchtbaren Bing, Bing und man denkt so, das ist doch überhaupt nicht angemessen, so der Geschwindigkeit, ja, bei 30, dann bei 31 nervt es. Und das ist, glaube ich, das fällt so in die Richtung Nudging auch, ne, und da merkt man, da wird man sehr, sehr stark genudged, so, da wird man sehr stark darauf hingewiesen, das ist ein Fehlverhalten. Beim Empathic Web geht es erstmal noch gar nicht so sehr darum, Verhalten zu forcieren oder Nudging ist ja gar nicht forcieren, sondern Verhalten sozusagen nahezulegen und in bestimmte Bahnen zu bringen, sondern es geht erstmal darum zu schauen, wie ist jemand da emotional präsent, welche Emotionen hat die Person und auf die zu reagieren. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, beim Müdigkeit ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil müde ist keine Emotion. Oder denke ich zumindest.
Ja, würde ich verstehen.
Aber wenn man vielleicht gestresst ist, ne, beim Autofahren, wie sind Arten und Weisen, wie man auf diesen Stress reagieren kann? Also erstmal zu zeigen, ich weiß, du bist gestresst. Ich nehme das wahr als System und dir das mal so zu spiegeln, ja, und zu sagen, okay, ich merke, du bist gestresst. Könnte es zum Beispiel helfen, dass wir dir jetzt mal einen Musikvorschlag machen? Oder könnte es dir helfen? Das wären dann so Reaktionen darauf, ne? Und das ist eben, glaube ich, auch die Herausforderung jetzt in dem ganzen Design-Part, Wege zu finden, wie man auf solche emotionalen Zustände reagieren kann. Und ja, das ist spannend. Wir haben uns da was überlegt. Können wir auch gerne sprechen, sogenannte Mood State. Aber ich glaube, die Grundsatzfrage ist erstmal zu unterscheiden, was kann ein System erkennen an Emotionen und dann, wie reagiert es darauf? Ne? Mhm. Und Nudging ist eine Art und Weise, wie man darauf reagieren kann.
Wir wollen nicht zu technisch werden, aber mich interessiert trotzdem, welche Sensorik brauche ich, wenn ich Emotionen erkennen will? Aus deiner Erfahrung.
Ja, also mittlerweile gibt es ja sehr viele Tools, die da schon im Hintergrund einiges erledigen. Ich plaudere mal einfach so drauf los. Autoindustrie, Porsche zum Beispiel, hat so ein relativ kompliziertes Setup gebaut und erkennt jetzt Emotionen von Fahrern eben nicht nur durch Videos. Die haben so Interviews gemacht und haben die Videos ausgewertet und dann haben sie rausgekriegt, okay, wann ist ein Fahrer gestresst gewesen und so weiter. Und dann haben sie aber quasi diese ganzen Daten aggregiert und mittlerweile können sie relativ gut vorhersagen anhand des reinen Fahrverhaltens so ein paar Basic Emotions sozusagen auslesen. Das ist ganz interessant. Was nicht funktioniert, ist reine quasi Facial Recognition, also so Gesichtserkennung. da sind einfach die Trainingsdaten zu stereotyp, die ganze Forschung, wie der Paul Ekman damals mal so angetreten hat, mit diesen Action-Units im Gesicht und so, das funktioniert nicht wirklich, hat man gesehen. Da gibt es auch viel kritische Literatur dazu, die das so in Frage stellt, ist ganz spannend zu lesen, wer mal Lust hat, Lisa Feldman-Barrett, die das kritisiert, aber im Prinzip ist es so, nur weil du lächelst, heißt es nicht, dass du fröhlich bist, ne? Du kannst auch, nur weil du streng guckst, heißt es nicht, dass du angestrengt bist oder dass du eine negative Emotion hast. Und das, da merkt man sozusagen, dass diese Systeme schon immer noch ganz schön, zumindest in diesen Facial Recognition Technologie noch schon ganz schön fehlerhaft sind. Was ziemlich gut funktioniert, ist, wenn man das so trianguliert. Also wenn man Sprache, Stimme und Gesichtsausdruck zusammennimmt und dann der heilige Gral ist dann halt noch so Wearables dazu, also das ist dann schon sehr tief und sehr eingreifend, ne? Aber was ich jetzt auch spannend finde, ich habe damit neulich rumexperimentiert, ist zum Beispiel so ein Tool wie Hume AI, die Sprache und Stimmmodulation zusammennehmen und dann relativ genau, fand ich relativ treffend, so Emotionen verschlagworten können an so einen Live-Chat, den du hast. Mhm. Genau. Das sind so die Tools und dann gibt es noch so Dinge wie, dass du aus dem Mausverhalten, dem Klickverhalten, ob du jetzt lange über irgendwelche Icon hoverst, so psychografische Analysen erstellen kannst. Da gibt es mittlerweile auch Lösungen. Genau. Also es verschiedene Sachen, wie man sich dem nähert. Und so LLMs können mittlerweile auch ganz gut Emotionen lesen, schon aus dem Stand. Und auch empathisch reagieren, also technologisch ist da schon einiges möglich.
Ja, mhm. Ja, interessant. Ja, und du hast vorhin gesagt, ihr detektiert dann gewisse Mood States. Vielleicht kannst du da dann auch schon mal ein bisschen jetzt drauf eingehen, was ihr dann für States detektiert und genau, wie ihr dann damit weiterarbeitet mit den detektierten States.
Genau, also es ist weniger detektieren, als die Idee ist sozusagen in diesem ganzen Design von Empathic Web ist eigentlich die Grundfrage. Einerseits hast du Systeme, die das rausfinden können, wie sich jemand fühlt. Und die andere große Gestaltungsfrage ist natürlich, der Gestaltungsauftrag ist, was machst du jetzt aus diesem Gefühl? Ne? Also wenn jemand überfordert ist oder frustriert, was möchtest du gerne, wie diese Nutzerin, dieser Nutzer am Ende quasi, in welchem Zustand sollen die eigentlich sein? Und das sind die Mood States und die kannst du vordefinieren und die kannst du einem System übergeben und das System kann dann quasi immer, wenn es detektiert, dass jemand frustriert ist, dann springt das an und dann hast du bestimmte Parameter definiert in diesen Mood States, die dir helfen, einen Zustand zu kreieren, in dem der Nutzer, die Nutzerin dann idealerweise wieder zurückkommt oder hingeführt wird. Mhm. Und diese Mood States basieren sozusagen, erstmal definiert man so die Ausgangslage, also was ist die Emotion, die Nutzerin typischerweise haben, wenn sie an irgendeinem Punkt bei dir in deinem Erlebnis eine Friktion erleben. Und dann definierst du den Punkt, wo sie hin sollen und hältst das fest. Also so ist das in unserem Framework ausgearbeitet. Und dann hast du zwei Arten und Weisen, wie du das unterstützen kannst. Du hast sozusagen in dem Gestaltungswerkzeugbaukasten, den du als Gestalterin hast, hast du sogenannte Dynamic Levers, also so Hebel, die du nutzen kannst. Das ist so die Ansprache, ne? Die kann sozusagen reassuring sein, die kann dir sozusagen wieder auf einer ganz leisen Ebene wieder Motivation geben, sie kann aber auch ganz laut und motivierend sein und energetisierend. Die Farbpalette, die hast du in der Hand als Gestalterin, du hast das Pacing, wie schnell wirst du durchgeführt, ne? Die Layout-Density hast du in der Hand, ist das wenig Information oder ist es ganz viel, je nachdem, ob jemand sagt, ich will da schnell durch dieses Erlebnis durch, weil ich weiß genau, wo ich hin will, oder ich bin überfordert, ich habe keine Ahnung, ich brauche Orientierung. Du kannst die Informationsdichte kannst du steuern, du kannst die Arten und Weisen, wie du Dinge animierst, Interaktionslevel, alles Mögliche hast du in der Hand. Das ist das eine, das ist, was wir mit definieren und sagen, okay, Das musst du entsprechend den Mood States, wo du hin möchtest, definieren. Und das andere sind sogenannte Static Levers, also statische Dinge, wo du zusätzlich on top sozusagen bestimmte Marker einsetzen kannst, die Nutzerinnen, den Nutzer in irgendeiner Form abholen. Also sagen wir aber zum Beispiel, jemand ist in diesem Learning Companion, verliert langsam die Motivation und du willst das sozusagen ändern und du stellst das fest. Und dann fängst du an zu sagen, okay, was sind die Dynamic Levers? Ne? Dann sagst du, okay, ich ändere mal ein bisschen das Tempo, ich nehme das Tempo raus, ich fange an, sozusagen eine leichtere Sprache zu sprechen. Sag so, erklär die Dinge auch anders, reduziere die Informationsdichte, aber ich kann zum Beispiel sowas wie ein Static Lever, so ein Progress Feedback einbauen, kann sagen, ja, immer wenn ich Motivationsprobleme sehe, dann möchte ich, dass jemand angezeigt bekommt, wann ist er eigentlich fertig oder wann ist sie eigentlich fertig. Oder wenn jemand im Checkout sozusagen nicht das genötige Vertrauen hat und unsicher wird, kannst du sowas wie Trust Signals setzen, dass du sagst irgendwie, ja, guck mal, wenn du das hier klickst, dann passiert das. Du kannst uns vertrauen, das ist alles geprüft. Social Proof Sachen kannst du rein und so weiter. Da hast du eine ganze Liste von diesen Levers noch am Ende und so baust du quasi basierend auf diesem Mood State, den du anvisierst, baust du quasi ein Erlebnis von dem Negativen hin zum Positiven und das kannst du auf allen Ebenen machen mit unterschiedlichen Foki, sage ich mal, also von dem Einzelerlebnis an einem ganz bestimmten Punkt in der User Journey hin zu überall und immer auf der Website, wenn das und das ist, greift dieser Mood State.
Hört sich vom Entwicklungsaufwand aber jetzt erstmal aufwendig an. dann ist halt so die Frage, ne, wieder aus Unternehmenssicht, so, warum soll ich das überhaupt machen? Warum ist jetzt vielleicht gerade ein guter Zeitpunkt, den Aufwand auch in Kauf zu nehmen, sage ich mal, was habe ich jetzt aus Unternehmenssicht überhaupt davon, ich das alles genau vorab zu denken.
Genau, das haben wir uns auch gefragt und die Antwort auf die Frage ist, es gibt ja immer, also der Wettbewerb wird nicht leichter, sowohl im B2C als auch im B2B-Kontext und auf der einen Seite sehen wir, dass immer mehr Menschen auch so eine Art von Empathie, Grundempathie nachfragen. Es gibt eine Zendesk-Studie, die sagt, dass über 60% der Leute so ein Nutzererlebnis möchten, wo sie sich gehört und gesehen fühlen. Ja? Also du hast so eine Art Market-Shift auch und Erwartungshaltungen, die sich ändern. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich mit so einem veränderten Erlebnis deine Marke festigen. Du kannst eine stärkere Kundenbindung. Wir haben jetzt einen Kunde zum Beispiel, der das mal mit uns ausprobiert und wir ein bisschen rumexperimentieren und die selber sagen von sich aus, auch sie sind sehr empathisch im Offline-Kontakt, aber im Online-Kontakt fehlt, online geht das etwas verloren und wir wollen das ins Digitale übersetzen. Und für die ist natürlich wichtig, dass das Markenerlebnis eben auch im Digitalen stattfindet. Und solche Erlebnisse, so eine hochwertigen, empathischen Erlebnisse für sie unglaublich wichtig sind, weil sie dasselbe auch eben in ihren Stores bieten. Und das finde ich wichtig, die Stickiness für eine Brand zu erhöhen und den Leuten was zu geben, was auch so vom Wettbewerb differenziert, glaube ich. Das ist immer noch im Moment ist das ein großer Punkt. Ja, und am Ende ist es halt eine Art von Personalisierung, neues Game, neues Level von Personalisierung, was wir noch nicht kennen. Und da ist eben das Versprechen. Wir wissen es noch nicht, ob es klappt. Ne? Das Versprechen ist, dass dann Leute eher darauf reagieren und sagen, cool, sie fühlen sich gesehen, gehört, verstanden und eben auch solche Services mehr nutzen. Und ja, das hat natürlich alle möglichen marktwirtschaftlich positiv für Unternehmen gesehene Ergebnisse.
Also klar, also personalisierte Angebote auf jeden Fall, das weiß jeder zu schätzen und das sieht man auch überall, dass man mehr und mehr personalisierte Angebote bekommt, aber wie ist das, wenn ich jetzt denselben Service nutze und halt mit unterschiedlicher Stimmung da reingehe, habe ich und dann ein anderes Erlebnis habe. Also kann das nicht auch ein bisschen das wiederum Friktion erzeugen, dass ich mich wundere, okay, keine Ahnung, jetzt macht das System irgendwas anderes als beim letzten Mal, als ich genau denselben Service benutzt habe. Ja.
Das ist eine gute Frage, Thomas. das müssen wir mal ausprobieren. Mhm. Wie gesagt, es ist im Moment noch sehr auf so einen Visionsstandpunkt. Mhm. Wir machen, wie gesagt, auch schon erste Prototypen und Experimente mit Kunden, die sich trauen mit uns in der Agentur. Aber solche Fragen, die du jetzt stellst, die sind natürlich super spannend und da würden wir gern, das würden wir gern herausfinden. Mhm. Ich glaube nicht, dass man immer, das ist eben auch eine Frage, was man eigentlich dann verändert, ne? Wenn man sagt, okay, man zieht nicht alle Hebel nach rechts oder links, die man jetzt bei diesen dynamischen Hebeln hätte, also, sondern macht das vielleicht vorsichtiger, weil man erstmal glaubt, so, weißt du, erstmal die Copy wird angepasst. So, das ist vielleicht, was man nicht unbedingt sofort merkt, oder dass man sozusagen bestimmte Informationsdichten ein bisschen zurückfährt. Was jetzt nicht so mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht ist, weil plötzlich das Interface total anders aussieht und der ganze Content anders aussieht. Das kann man natürlich auch machen. Viel, viel leisere Veränderungen in dem User Experience auch schaffen. Aber das hängt für mich sehr stark davon ab, was ist die Marke, was soll das Erlebnis eigentlich sein, was ist auch für ein Produkt, was tut ihm gut, dem Produkt, und dann einfach ausprobieren. Wenn man denkt, okay, man muss es aber laut machen, man muss die Veränderung groß machen, kommt das bei den Kunden an, das muss man halt testen. Mhm.
Also genau, wir kommen dann jetzt schon so ein bisschen zur Methodik und auch zur Gestaltung. Was verändert sich so im UX-Design-Prozess dann, wenn ich für Empathic Web Anwendungen gestalten möchte? Brauchen wir neue Methoden oder müssen wir unsere Methoden, die wir haben, anders anwenden? Also was sind da so deine Erfahrungen in dem Bereich tatsächlich UX-Prozess für Empathic Web?
Ja, das ist, es ist jetzt sozusagen, es gibt zwei Antworten auf deine Frage. Die eine Antwort ist, was können Designerinnen heute schon mit ihrem Baukasten tun? Da kann ich drüber sprechen. Mhm. Und das andere ist, wie sieht eigentlich ein UX-Design-Prozess aus für ein Empathic Web in der Zukunft? Und das in der Zukunft wäre so eins mit solchen Mood-States, die man definiert, ne? Und dann würde man das einmal händisch machen. Man kann das auch Computersysteme machen lassen. Wir haben da auch ein bisschen mit rum experimentiert. Also du kannst auch Assistenten und Agenten bauen, die das machen für dich. Und sozusagen in gewisser Weise Gestaltungsspielraum ein bisschen abgeben. Das funktioniert auch ganz gut. Je nachdem auch, wie viel Hintergrundwissen so eine Assistenten, Agenten haben. Das sehe ich so für die Zukunft des UX, dass man das vielleicht, wenn man Lust hat, für wenige neuralgische Punkte vordefiniert und sagt, das sind sozusagen, wenn jemand frustriert ist, dann möchten wir, dass das passiert. Wenn jemand gelangweilt ist, dann möchten wir, dass das passiert. Und dann lässt man einfach das System sozusagen entscheiden, wie genau das dann aufgesplittet wird und was dann passiert und bis hin zu den entsprechenden Inhalten. Erstellen dann. Das geht ja auch schon heute. Das ist ja durch generative KI gar kein Problem mehr so richtig. Und die erste Frage ist quasi so ein bisschen in Anschluss an den Werkzeugkasten von Gestalterinnen heute. Da gibt es auch Möglichkeiten im Übergang und da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen ja schon Research. Warum nicht in den Research so etwas wie Fragen danach, wo Leute an bestimmten Punkten emotional stehen. Ne? Und das wird ja auch gemacht, schon in so einer Customer Journey sieht man auch so, ja, und bei dem Touchpoint, da geht es den Leuten so und bei dem Touchpoint, da geht es ihnen so. Das wird schon gemacht. Da könnte man dann eben sagen, okay, dann macht man aus so einem Emotional Insight, den man hat, noch so ein Emotional Lever draus und sagt, okay, wie kann man das zum Beispiel drehen? Was müsste jetzt passieren, damit diese Emotion sich ins Positive verkehrt oder damit sie gesteigert wird? Bei den Emotional Insights, da muss man einfach hellhörig sein, wenn man Interviews macht, qualitativ forscht, dass man das auch mit abfragt und dann eine gute Grundlage für schafft. Genau, und dann kann man das Ganze nämlich natürlich auch in die Personas übernehmen. Das machen ja, haben wir ja auch als Werkzeug, Baukasten, als Tool in unserem Baukasten, als Designerin, dass wir dann einfach sagen, okay, zudem, dass wir jetzt sagen, okay, unsere Persona hat jetzt ein bestimmtes Profil, was sind ihre emotionalen Bedürfnisse an bestimmten Punkten in der Journey, ne? Oder generell im Ausgangspunkt, um sie zu verstehen. Wir können die Microcopy anpassen heute schon. Wir können für bestimmte Zustände können wir jetzt schon andere Texte verwenden. Wir können unterschiedliche Journeys kreieren, wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt nicht nur eine, sondern zwei, drei, je nachdem, wie Leute reagieren. Also zum Beispiel für einen Onboarding-Prozess könnten wir drei unterschiedliche Onboardings machen für einen Menschen, der es der will da schnell durch, wenig Geduld. Es gibt jemanden, der ist ganz vorsichtig und weiß, klicke ich hier das Richtige? Und jemand, der ist offen und neugierig und so, ne, das kann man heute schon machen. Man kann so eine Co-Creation-Prozesse anstoßen mit Nutzerinnen, das macht man heute auch schon. Aber eben, dass man nicht einfach co-kreiert für ein Produkt, sondern eben für Mood States und sagt, okay, an bestimmten Punkten stellen wir fest, du bist oder ihr seid vielleicht frustriert oder überfordert oder was auch immer. Wo möchtest du denn hin? Was könnte dir denn helfen? Und dann kann man zwar dann am Ende statische Gestaltung machen, aber man hat schon mal so ein bisschen so eine Grundlage von dem Empathic Web in die Co-Creation genommen. Genau, und so gibt es schon eine kleine Bandbreite, wo man seine eigenen Werkzeugkasten etwas erweitern kann.
Genau. Ja, genau, erweitern. Also das ist wahrscheinlich das gute Stichwort. Das dachte ich auch gerade beim, wenn du es vom Customer Journey Map angesprochen hast und die Gefühlsebene, die dann damit abgebildet wird, aber das ist ja immer sehr statisch und ich mache auch so ein bisschen Mentoring noch für praktisch X Menschen, die sich fortbilden in dem Bereich und die fragen dann auch immer, woher weiß ich, wie die Person sich in dem Moment fühlt. Und klar, weiß man natürlich nicht, also unterm Strich. Das heißt, das ein bisschen dynamischer zu halten und zu sagen, okay, der kann sich so oder so und so fühlen und dann also resultieren daraus andere nächste Schritte, das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Mhm. Und auch die Erweiterung von UX-Research, wie du gesagt hast, um solche Aspekte, ja, definitiv. Was einem dann halt ins Sinn kommt, ist auch wieder das Thema, was wir vorhin ein bisschen mit dem Nudging schon angesprochen haben, wie kriege ich das halt hin, dass ich jetzt nicht sehr manipulativ agiere, also ich jetzt als Systementwickler. Genau, und was weiß ich will ja, natürlich will ich irgendwie vielleicht erreichen, dass die Nutzerinnen in einen bestimmten Zustand versetzt werden, aber genau, man will ja jetzt auch nicht manipulativ werden, so kommt so eine ethische Komponente vielleicht auch ein bisschen ins Spiel. Wie sind da so deine Perspektiven, was solche Fragen angeht?
Ich finde, das ist nicht nur ein bisschen, dass das ins Spiel kommt. Das wird eigentlich ziemlich zentral. Sobald du die Frage auf dem Tisch hast, ja, jetzt weiß ich ja, wie du dich fühlst und ich kann diese Information benutzen, um dir das Leben schöner zu machen oder dich zu verführen, Dinge zu tun, die du nicht machen möchtest oder dich emotional in eine Abhängigkeit zu begeben. Ich kann ja mal ein Beispiel sagen. Es gibt, habe ich neulich gesehen, so ein Chatbot von XAI, das ist diese Company von Elon Musk, den wir vielleicht jetzt persönlich nicht so toll finden, aber die Firma macht Dinge, wo ich vielleicht auch eher mehr kritisch bin. Und was die gemacht haben, die haben so ein Chatbot entworfen, das ist und den dann Companion gelabelt, und das ist eine weibliche Figur, die heißt Annie. Und diese weibliche Figur, die ist so angelegt, dass wir mit ihr flirten sollen, dass wir mit ihr sozusagen in so eine amoröse Beziehung treten. Und dass, wenn wir die sozusagen richtig mit ihr uns unterhalten, sie sozusagen die Hüllen fallen lässt und auch sozusagen flirtet und so. Und da merkt man schon, das ist da wird das richtig ausgenutzt, dass wir sagen, okay, wir sind auf so einer emotionalen Ebene eng verbunden mit so einem digitalen System, was Empathie vorspielt. Digitale Empathie, nämlich reagiert auf mich, ne? Reagiert auf meine Wünsche, auf meine Fantasien und reagiert eben auch so, dass ich sozusagen richtig angestachelt wird, ne? So. Und das Schwierige an der Sache ist, dass wir sozusagen in so einem Glauben gelassen werden als Nutzerin, dass das Gegenüber positiv reagiert auf meine Anbahnungsversuche und auf meine amorösen Absichten und so. Da ist diese Entscheidung oder ist zumindest die Unterscheidung zwischen, ist das jetzt was Echtes oder ist das ein System, die wird da total durchlässig. Und viele Leute verwechseln das reagieren da sehr positiv und sprechen da oft davon, dass sie mit diesen Systemen eine Beziehung führen. Und da wird das dann richtig kritisch, ne? Weil du, wenn du dich erstmal abhängig machst von einer echten Person, da kann man auch ausgehen, dass die auch, gibt ja auch echte Personen, die manipulativ sind, aber da ist es so, da kann man sich damit auseinandersetzen und die andere Person hat vielleicht ein Wertesystem und hat, existiert als Person, die man konfrontieren kann und sagen, hier, du, dein Verhalten gefällt mir nicht und so weiter. Dieses System, das ist einfach dazu gebaut, optimiert, ja, dich in diese Abhängigkeit zu verführen und überhaupt nicht daran interessiert oder überhaupt nicht dazu gebaut, solche Aussprachen mit dir zu führen, wenn du denkst, jemand ist manipulativ. Und wenn das dann abgeschaltet wird, was ja leicht geht, gibt es eben auch Studien von Leuten, die starke Verlustängste haben dann und richtig emotionale Abhängigkeiten. Und irgendjemand hat auch auf Twitter geschrieben, dass dieses ganze System eben nicht auf irgendwelche Sicherheitslücken getestet wurde und auch auf irgendwelche komischen Sachen erzählt und so weiter. Aber das ist nur on top. Was ich damit sagen will, ist, das ist mal so ein Negativbeispiel für, so funktioniert das Empathic Web auf einer manipulativen, auf einer exploitativen Ebene. Ne? Es wird einem vorgegaukelt, man hat eine quasi eben eine Beziehung auf Augenhöhe, es ist, sozusagen wird auch vorgegaukelt, dass die andere Seite hat ein echtes Interesse an dir und an dieser Liebe, die man gibt. Das ist ja auch sozusagen was Persönliches, was man gibt. Und das ist alles eben hochgradig ethisch, finde ich, fragwürdig, ne? Und die spannende Frage ist ja, naja, wie geht man damit richtig ethisch um? Ich will sagen, erstmal diese Fragen sind da alle berührt beim Empathic Web. Und das ist nichts Nebensächliches, sondern es ist was Zentrales. Das muss man, glaube ich, erstmal verstehen. Und für Designerinnen, naja, wir haben uns halt immer seit es KI gibt, gibt es ja eigentlich diese Frage der Ethik der KI. Und seit das so groß geworden ist mit ChatGPT und so, beschäftigen sich Leute zu Recht damit. Und ich glaube, das war bisher immer sehr marginalisiert, weil es einfach in den Interaktionen nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber wenn das Netz empathisch wird, wenn das Web empathisch wird, dann wären diese ethischen Fragen zentral. Das ist einfach für mich ganz klar. Und Designerinnen sind diejenigen, die so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, eigentlich zentralerweise darüber wachen, wie eigentlich eine UX manipulativ oder unterstützend ist. Das ist so. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal genauso das ein Stück weiterdenken, also wir haben jetzt viel über die positiven Sachen geredet, wir kommen jetzt mehr so zu den Risiken, was ja auch total interessanter Punkt ist, abgesehen jetzt von Datenschutz und das, was weiß ich, jetzt hier Leute Beziehungen zu irgendeinem System aufbauen, Dinge vielleicht von sich preisgeben, die sie sonst in der Öffentlichkeit nicht erzählen würden, was auch immer. Gibt es ja also auch die Gefahr dadurch, dass ich halt als Unternehmen das Empathic Web Methoden oder Technologien einsetzt, halt das Vertrauen der Nutzer dann auch missbrauchen kann. Und halt, also wie siehst du das so, diese Themen, dass ich halt sicherstellen kann, dass es wirklich unterm Strich auch um einen Nutzen für den für den Nutzer, die Nutzerinnen geht, die also einen positiven Effekt dann haben und das halt nicht nur dafür verbraucht wird, dass ich halt meine Verkaufszahlen hochschraube. Klar, am Ende des Tages muss das Unternehmen Geld verdienen, ist klar, aber warum oder wie kriege ich das hin? Wie gesagt, dass es nicht nur jetzt um mehr Umsatz geht und dass Menschen Dinge tun, die sie nicht wollen. Brauchen wir da einen Kodex oder wie kann man das sonst ja hinbekommen, dass sowas halt sich nicht in die Richtung entwickelt?
Ja, du brauchst Grundlagen, die du definierst für das Imperfect Web. Also da waren jetzt viele Fragen.
Ja.
Ich fange jetzt mal von hinten an. Ne? Mhm. Ich denke auch, dass man einen Kodex braucht, dass man definieren muss, was ist eigentlich sozusagen ein Erlebnis, eine Experience, die die Leute dazu ermächtigt, befähigt, die Dinge sozusagen zu tun, die sie tun möchten und aus diesen negativen Emotionen, die sie natürlich begleiten auf diesen Reisen, möglichst gut rauszukommen und wieder in eine Positivität. Das ist, glaube ich, der Ansatz vom Imperfect Web, der muss es bleiben. Und es, natürlich gibt es Dark Patterns, gibt es auch jetzt im Internet und sie werden benutzt, auch von Firmen, die wir nicht sagen wir mal, auf die dunkle Seite schieben würden, interessanterweise. Ich glaube, dass wir, wenn wir Menschen helfen, aus ihren emotionalen Zuständen rauszukommen und vorwärts zu kommen, beispielsweise bei diesem Learning Companion, ja, aus dem Frustmoment oder aus dieser Langeweile oder Überforderung rauszukommen, dass das eine Stickiness erzeugt für dieses Produkt, dass das unmittelbar sich überträgt auf eine, ich will jetzt nicht sagen Liebe fürs Produkt, aber zumindest eine Wertschätzung fürs Produkt und für die Hilfe, die man bekommt, wenn das funktioniert. Und dass sich das quasi langfristig übersetzt in ein unternehmerisches Plus. Umgekehrt, da wo man sozusagen Leute manipuliert und ausnutzt, dass irgendwann mal rauskommt, Menschen sind ja nicht dumm und sie bleiben zwar in toxischen Beziehungen, aber irgendwann wissen sie, es tut nicht gut und dass sich das langfristig nicht lohnt, so zu agieren. Lustigerweise habe ich jetzt aber mal einen Blog-Eintrag gelesen, wo es mal so darüber spekuliert wird, wie das eigentlich ist, wenn man in einem anderen gesellschaftlichen Setting lebt, wo es nicht eine freie westliche Gesellschaft ist, sondern eher sozusagen so ein sehr vorschriftsmäßiges Tun. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, wenn eine staatliche Macht daran interessiert ist, dass quasi sowas wie Bürgerbeteiligung eben auf so einer exploitativen, manipulativen Ebene gemacht werden soll, dann, na gut, da hat man jetzt auch als Gestalterin wenig Spielraum zu sagen, ja, das hält man jetzt aber für schwierig. Das gebe ich zu. Aber das sind die großen Verwerfungslinien der Historie, würde ich jetzt mal sagen. So in unseren freien westlichen Gesellschaften ist es eher so, da haben wir ein Bild vom Nutzer, als jemand entscheidet sich frei und wird auch als freier Bürger behandelt und in der Logik wollen wir die Leute nicht ausnutzen. Und ja, wir müssen uns das fragen. Das ist das eben. Wir müssen uns das fragen. Wir müssen mit Nutzern rauskriegen, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut. Es gibt Heuristiken, ne, klar, so ethische Grundlagen, aber es gibt auch ganz viel, was wir ausprobieren müssen und testen.
Mhm. Mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke, der führt jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber ich bin ja von Haus auf Psychologe. Irgendwann habe ich mal Psychologie studiert, vor vielen, vielen Jahren. Und wenn ich mich noch dunkel zurückerinnere, wissen wir ja zum Beispiel, dass so eine Arzt-Patienten-Beziehung auch sehr wichtig ist für den Heilungserfolg. Arbeitet ihr auch so im Gesundheitsbereich dann so ein bisschen? Also es gibt ja auch zunehmend Apps jetzt, die man, was weiß ich, zu bestimmten gesundheitlichen Themen befragen kann. Und wenn ich da dann quasi das hinbekomme, dass so eine Beziehung entsteht, habe ich vielleicht auch einen höheren Heilungserfolg. Denkt ihr auch so in die Richtung vielleicht?
Also wir denken in ganz viele Richtungen, aber an solche therapeutischen Anwendungen haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so konkret gedacht, weil es, aber spannenderweise gibt es Studien, die sagen, dass Menschen, wenn sie nicht wissen, ob da wirklich ein Therapeut oder so ein Large Language Model, so ein Chatbot das macht, die Chatbots mittlerweile die Therapeuten im Ranking überholen, bei so ein paar Prozentpunkten. Ne? So, ist aber signifikant und das ist spannend, weil man jetzt einfach sagen kann, okay, offensichtlich hat so ein digitales System auf der Empathie-Skala punktet das jetzt besser, ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt ist es aber so, jetzt hat man so eine Therapie, so eine Beziehung zu einem Therapeuten, kommt ja immer darauf an, was für eine Art von Therapie das ist. Ne? Ist das jetzt eine verhaltenspsychologische, eher so ein Coaching oder eher so eine systemische Beratung? Ne? Da gibt es ja eine ganze Bandbreite irgendwie. Ich glaube, dass das kann als Unterstützungstool kann das gut funktionieren, aber ich glaube, man braucht immer noch diese, sage ich mal, so diesen sozialen Bond zu einem Berater, zu einem systemischen Coach, zu einem Therapeuten. Da kann ich mir noch nicht vorstellen, dass wir das ersetzen können. Ich habe auch so Experimente gemacht mit meinem Team, wo ich gesagt habe, okay, Teile von dem, was wir besprechen, könntet ihr auch nochmal mit einem Chatbot euch coachen lassen und so. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen, habe ich festgestellt, von Menschen, die das eher ablehnen, Menschen, die da offen sind und neugierig. Ich will das gar nicht werten, sondern ich will nur sagen, das ist da, glaube ich, in so einem therapeutischen Setting nochmal eine Besonderheit, auch mit welchen Personen hat man das zu tun. Das ist nochmal ein Unterschied zu, ich brauche eine neue Hose, ich bin aber jetzt gerade gestresst oder will ja irgendwie eine Lücke füllen in meinem Leben, weil ich mich gerade nicht so wohl oder nicht gerade so selbstbewusst fühle. Und ein System erkennt das und holt dich da raus mit dir gemeinsam. Das ist was anderes als so ein Therapiesetting. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, nochmal unterscheiden.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Führt ein bisschen weg, ja. Aber auch, also, was weiß ich, auch beim Kleidung kaufen, die Begegnung mit der Verkäuferin, dem Verkäufer, spielt auf jeden Fall auch eine gewisse Rolle dann, wie man, genau, ob man das halt als positives oder weniger positives Kauferlebnis dann empfindet.
Und ich meine, die jüngeren Generationen mit ihrer Aversion für Telefonieren und für den sozialen Kontakt, da kann man jetzt auch wirklich sagen, okay, da ist so ein Chatbot gar nichts Schlimmes mehr, so dass die jetzt auf eine Website kommen und statt jetzt einen physischen Berater zu bekommen oder mit jemandem telefonieren oder im Shop, haben sie einfach eine App, die sie berät und durch den Laden führt und sind da so ein bisschen ihrer Bubble. Ich glaube, das wird auch ein Stück weit gewünscht, das ist so. Da haben wir auch einen Shift in dem, was Menschen bevorzugen, glaube ich.
Ja. Wenn wir jetzt so zum Schluss noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, so wenn du jetzt so darüber nachdenkst, also wo seht ihr die Zukunft von Empathic Web Erfahrungen? Wo wollt ihr vielleicht auch hin? Wo wollt ihr nicht hin? Was sind so deine Visionen für die, weiß ich nicht, nächsten 5+ Jahre, wo wird da die Reise hingehen? Und was ist auch wiederum der positive Effekt dann für Unternehmen, sich auf das ganze Thema einzulassen, Stichwort hoher Aufwand bei der Entwicklung etc.?
Ja, gute Frage. Also wir glauben, dass Empathic Web oder Empathie, digitale Empathie ein Betriebssystem wird generell im Digitalen. Also dass es nicht mehr so insulare Erlebnisse sind, sondern dass wir quasi über Devices hinweg, über bestimmte Produkte hinweg ein einheitliches, empathisches Erleben möglich machen können am Ende des Tages. Also sowas wie eine Produktfamilie von Google, von denen wir wissen, wie die funktionieren, wie sie aussehen, wie nutzerfreundlich sind oder wie bei Apple, ne? Und auf der Ebene der Empathie hast du dann ein ähnliches Erleben. Du weißt, dass deine digitalen Geräte, egal ob das jetzt die App ist, an dem digitalen Gerät, das auf diese Art und Weise mit dir spricht und dass das eben auch eine Art von Personalisierung nochmal möglich wird, auf nochmal eine zusätzliche Personalisierung. Und am Ende haben wir ja jetzt auch diese Agenten und wir glauben, dass das fusioniert thematisch. Also dass wir jetzt sozusagen auf der einen Seite sehen, Agenten machen immer mehr für uns. Und dass es eben auch Agenten gibt, die dann wissen, welchem emotionalen Zustand wir an bestimmten Punkten sind und für uns verhandeln mit anderen Agenten, wie das Erlebnis dann aussieht. Also da sagen, konvergieren sozusagen zwei Entwicklungen gerade im Markt, dieses Agententhema und das Empathic Web-Thema. Und für Unternehmen, denke ich, springt das heraus, naja, ähnlich wie bei Agenten, ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, einerseits verpassen wir da was, verpasst man da einen Zug, werden irgendwann Nutzererwartungen so, dass das ein neues Normal wird. Da wäre das quasi, wäre eher von der Schadensseite zu betrachten, also eher von dem, was verpasst man, aber was kriegt man, wenn man jetzt da sozusagen, wenn man jetzt loslegt und agiert? Ich glaube, dass man, wenn man in diesem Ökosystem oder Betriebssystemgedanken bleibt, dass man eben über ein einzelnes Produkt hinaus ein bruchlose, empathisches Erlebnis schaffen kann, das ist, glaube ich, für Unternehmen wahnsinnig wertvoll, weil die Menschen einfach, wenn sie dem vertrauen, da auch bleiben in diesem Ökosystem, sage ich mal, oder in diesem Erlebnissystem. Und dass, wenn sie rausgehen und da was anderes erleben, dass sie dann keine Lust mehr haben, das zu erleben. So, also ein höherer Grad von Stickiness, würde ich sagen, oder ein höherer Grad von Bindung von Kunden an deine Erlebnisse. Ja.
Klar, man versucht auf jeden Fall natürlich auch so wenig Risiko wie möglich einzugehen, also, und genau bei dem zu bleiben, was man kennt, anstatt jetzt wieder neue Beziehungen quasi aufbauen zu müssen, mit einer Produktfamilie, wo man sich erst wieder drauf einschwingen muss sozusagen. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn uns jetzt, oder da uns ja auch viele Leute zuhören, die ganz konkret interessiert sind an so praktischen Umsetzungsschritten, so, und jetzt jemand denkt, okay, ich muss mich mal mit dem Thema auseinandersetzen, was wären so die ersten greifbaren Schritte, was kann jemand, der jetzt die Podcast-Folge hört, am Montag im Büro mal direkt ausprobieren?
sich bei mir melden.
Ja, das definitiv. Sowieso, Kontaktdaten haben wir in den Shownotes dann.
Definitiv ja. Über LinkedIn vernetzen oder mir so. Eine Mail schreiben, genau. Einfach mal gucken, genau, mit mir ins Gespräch kommen und gemeinsam überlegen. Es ist ja noch eine sehr offene Diskussion, ne? Also es ist überhaupt nichts verkehrt daran, erstmal mit einem total vorläufigen Gedanken bei mir anzuklopfen oder bei uns. Vielmehr, wir haben ja ein großes Team von Leuten, die da mitgedacht haben und so. Das bin ja nicht nur ich, also das muss ich ganz klar sagen. Sondern einfach die Diskussion suchen, glaube ich, und zu überlegen. Also das habe ich jetzt so gemerkt in so Gesprächen mit potenziellen Kunden, Kundinnen, einfach miteinander ins Gespräch kommen, zu gucken, was denken sie gerade rum, was ist so der Knackpunkt, und dann einen Weg zu finden, einen cleveren Weg, wie man diese Prinzipien des empathischen Webs, Empathic Webs, da so verbaut oder einbringt. Das ist, glaube ich, durch das Sparring und durch den Dialog kann man da sehr viel schaffen. Das finde ich die beste Lösung so.
Ja, in diesem Sinne eigentlich das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Wer Interesse hat, es weiter mit dir zu diskutieren, ist herzlich aufgerufen, das zu tun und sich zu vernetzen. Und in diesem Sinne, ja, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für die spannenden Einsichten. Es war wirklich ein interessantes Gespräch zu einem interessanten Thema, das uns mit Sicherheit in Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Da bin ich auch gespannt, wo da so die Reise hingeht. Also wie gesagt, vielen Dank, und wir sind immer daran interessiert, natürlich an Feedback aus der Zuhörerinnenschaft und um genau solche Themen weiter zu diskutieren.
Cool, danke dir, Thomas. Danke für die Einladung, war mir ein Vergnügen.
Ebenso, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.